beruhte die Corona-Impfkampagne auf der Vorspiegelung falscher Tatsachen? Diese Frage stellt Bastian Barucker in einem aktuellen Beitrag in der Berliner Zeitung. Der ausgebildete Wildnispädagoge ist seit 4 Jahren als freier Journalist und Publizist tätig. In dieser Rolle war er auch beteiligt an der Aufdeckung der RKI-Protokolle. In dem bewussten Artikel geht es um die Frage, wieso so viele Politiker die Impfung gegen Covid-19 intensivst beworben haben, obwohl die Unsicherheiten rund um den sogenannten Impfstoff zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt waren, wie die Protokolle aus dem Robert-Koch-Institut zeigen. Guten Tag. Herr Barucker.
Guten Tag.
Herr Barucker, Vorspiegelung falscher Tatsachen, das klingt nie gut. Was meinen Sie damit genau? Können Sie ein paar Beispiele dafür geben und vielleicht auch, welche Belege es für diesen doch starken Vorwurf gibt?
Ja, gerne. Also ich habe mir einfach aufgrund der RKI-Protokolle, der geleakten, nochmal angeschaut, was im Robert-Koch-Institut für Informationen vorlagen und habe die gegenübergestellt zu den Aussagen. Und berühmte Aussagen waren ja zum Beispiel, gab es sogar von Helge Braun, der auch Doktor ist wiederum, die Werbung, dass eine sterile Immunität möglich sein werde. Allen bekannt ist sicherlich die Werbung, wir retten damit Leben und schützen Sie sich und andere. Und diese Werbung, die dort getätigt wurde, die sich ja meistens auf Impfen generell, die Corona-Impfung generell bezog, das ist deshalb wichtig, weil Produkte anders beworben werden dürfen, beziehungsweise es ist heikler, gesetzlich einzelne Produkte anzuwerben. Diese Aussagen stehen schon im Widerspruch mit der Zulassungsstudie, zum Beispiel bei Comirnaty, die ja wiederum allen bekannt gewesen sein muss, und auch im Widerspruch zu Aussagen im RKI. Ich kann hier gerade mal was sagen zum RKI-Protokollen. Da heißt es dann Januar 21, kurz nach der Impfkampagne, steht da Zitat, Impfstoffwirkung ist noch nicht bekannt, Dauer des Schutzes ist ebenfalls unbekannt, Evidenz ist aktuell nicht genügend bezüglich Reinfektion und Ausscheidung für Genesene und Geimpfte.
Das heißt, Sie haben gewissermaßen mit einer Zeitachse gearbeitet, wenn ich das richtig verstehe. Man hat geschaut, was steht im Protokoll beim Tag X und was hat der Politiker beim Tag X gesagt und stimmt das zusammen?
Genau, und mir ging es auch noch darum, dass im Prinzip diese Zulassungsstudie schon ganz früh kritisiert wurde von zum Beispiel Martin Kulldorff, berühmter Biostatistiker, aber auch Peter Doshi, sehr berühmter Pharmazieprofessor, Mitherausgeber von einer großen Fachzeitschrift, die relativ früh gesagt haben, noch nicht als die Impfkampagne begann, aber dann als die Daten endlich vorlagen, die sollten ja 75 Jahre unter Verschluss gehalten werden, dass die sozusagen die Impfung nie gezeigt hat, dass sie Leben retten kann. Ja, weil in beiden Gruppen, sowohl Geimpften als auch Placebo-Gruppe, starben entweder genauso viel oder nicht so ein signifikanter Unterschied. Das heißt, diese Aussage, damit retten wir Leben, war nicht so zu tätigen, weil es in der Zulassungsstudie nicht zeigte, dass es so ist. Und außerdem war die Zulassungsstudie teilweise grob fehlerhaft. Whistleblower haben gesagt, hier haben wir große Probleme. Sie wurde viel zu früh entblindet. Und außerdem fokussierte sie sich auf symptomatische Infektionen und nur sekundär auf schwere Verläufe und Tod. Und das hat man so aber nicht kommuniziert. Vielleicht kann ich dazu noch ein Zitat aus den Protokollen sagen, was auch eine Intention von mir war, war einfach die Frage, war es eine politische Impfkampagne oder eine medizinische? Und hier findet man sozusagen im Herbst 21 eine schöne Aussage. Hier steht, Zitat, politischer Entschluss ist schon längst gefasst, oberste Priorität, Doppelpunkt, so viele Leute so schnell wie möglich impfen.
Gut, das sind also starke Indizien dafür, dass es nicht medizinisch begründet war, sondern politisch motiviert. Das haben aber einige Leute ja schon lange so ein bisschen gemutmaßt und die RKI-Protokolle schienen ja auch schon darüber Klarheit zu verschaffen. Ist das jetzt in dem Sinne neu oder gibt es da neue Elemente oder ist es einfach nochmal eine saubere Aufarbeitung der RKI-Protokolle?
Ich denke, es ist schon neu, weil in Anbetracht des Faktes, dass für jeden Bundesbürger 8 Impfdosen bestellt wurden, muss sich einfach früh gefragt werden, wer hat es entschieden und warum. Und neu ist sicherlich schon, dass wir jetzt die Protokolle vor uns liegen haben, die über April 21 hinausgehen. Und da stehen zum Beispiel so, ich zitiere einfach mal ein paar Sachen, da steht zum Beispiel, im März 21 noch ist nicht zu sehen, dass aufgrund des Impfeffekts weniger Alte sterben. Ist es zu früh? Sterben Geimpfte? Und dann macht die Politik aber weiter Druck und das sind jetzt neue Erkenntnisse aus dem Leak. Da steht zum Beispiel, Empfehlungen zu Booster stellen sich als komplex dar. Vor allem von Politik und Pfizer gefordert, bisher nicht ausreichend Daten vorhanden. Und es geht weiter. Herbst 21 Kampagne zur Boosterimpfung setzt zu spät an. Es gibt Überlegungen, Druck oder Zwang auszuüben. Und weiter heißt es dann, Zwangsmaßnahmen in Erwägung zu ziehen, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren, ist bemerkenswert. Und es geht dann weiter, dass man natürlich auch die Kinder in den Fokus nimmt. Und da steht dann, Zitat wieder, zurzeit ist eine Boosterimpfung von Kindern aus ministerieller Seite angedacht, obwohl dazu keine Empfehlung und teils keine Zulassung besteht. Ich könnte jetzt weitermachen, dass immer wieder kommt hier in diesen Protokollen auf, dass hier eigentlich Zweifel daran herrschen, ob wir genügend Daten haben, die Wirksamkeit belegen können, also ob es eine medizinisch sinnvolle Maßnahme wäre. Und immer wieder ist zu lesen, die Politik fordert aus ministerieller Sicht, Herr Spahn wünscht sich. Wir sehen also einen Impfwunsch, ein Impfvorhaben, der politisch gesteuert ist. Und das steht einfach im klaren Widerspruch zu dem noch vielleicht für manche bewussten Faktum, dass eine Impfentscheidung individuell sein sollte und im besten Fall medizinisch begründet.
Die politische Motivation haben wir jetzt also schwarz auf weiß vor uns, aber was eben noch nicht klar ist, was sich nicht so klar definieren lässt, sind Fragen, die eben auch sehr interessieren. Beispielsweise, wann genau begann denn diese politische Motiviertheit zugunsten der Impfung und vor allem auch warum? Das scheint mir noch ziemlich unklar. Ist es Ihnen klar?
Also ich habe in meinem Artikel ein bisschen weiter ausgeholt und zwar zitiere ich da einen hohen Mitarbeiter des sozusagen Gesundheitskomplexes in Amerika. Und der wiederum hat vorausgesagt im 2019, Herr Bright ist es, von BARDA, der hat gesagt, man bräuchte wie einen neuen Atemwegsvirus, um eine Disruption zu erschaffen, also eine Erschütterung im System, sodass man vom ursprünglichen konventionellen Verfahren der Impfstoffherstellung, das ist sehr langwierig, 8 bis 12 Jahre, nur durch so eine Erschütterung, nur durch einen Notfall, wäre man in der Lage zu sagen, wir schalten jetzt um und beginnen sozusagen synthetische Impfstoffe herzustellen, also mRNA-Produktion. Und das wirkt jetzt schon fast prophetisch, was er da gesagt hat, weil genau das ist dann passiert, dass wir eine Notlage hatten, die überhaupt erst bedingte oder Notfallzulassung ermöglichte, die dann wiederum zu den mRNA-Impfungen führte, die so massenhaft verabreicht worden sind. Und in meinem Artikel zitiere ich auch einen Vorstandsvorsitzenden, der sagt, vor ein paar Jahren hätte niemals freiwillig eine Gentherapie sich spritzen lassen und jetzt aber schon. Das heißt also, wenn man diese Punkte verbindet, sieht man hier auch, dass einer neuen Technologie eventuell in die Öffentlichkeit verholfen wurde. Und jetzt ist der Stand, dass sozusagen das Vorhaben eigentlich ist, diese mRNA-Impfstoffe innerhalb von 100 Tagen entwickeln und verabreichen zu können. Und das wurde ermöglicht durch dieses Pandemiegeschehen. Und wenn ich das noch sagen darf, es ist immer noch unklar, bis jetzt haben wir keine validen Daten dafür, warum eigentlich das RKI zu dem Entschluss kam, das Risiko von Corona hochzustufen, was ja zu dem ganzen Komplex gehört, weil nur durch eine hohe Gesundheitsgefahr müsste man schnell und halt auch weniger sorgsam Impfstoffe entwickeln.
Ein milde gestimmter Zeitgenosse könnte ja jetzt vielleicht nach der Sichtung der RKI-Protokolle und all diesen Enthüllungen sagen, naja, schön ist es nicht, aber das kann auch einfach fahrlässig passiert sein in der Hitze des Gefechts. Was Sie jetzt gerade skizziert haben, das klingt eher nach einer bewussten Entscheidung zu falscher Information.
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Also ich denke, man müsste herausfinden, was war der Kenntnisstand der einzelnen Leute, die Verlautbarung gemacht haben. Ich habe zu meinem Artikel auch zum Beispiel den Herrn Braun, der die sterile Immunität beworben hat, angefragt. Er konnte dazu nichts sagen. Jetzt könnte man natürlich auch einfach sehen, das war opportunistisch zu sagen, ja, wir verhelfen jetzt auch dieser Technologie auf den Markt und sind ahnungslose Politiker, weil wir haben alle gehört, 95% wirksame. Immer wurde gesagt, 95% wirksam. Und das, wenn man das einfach so liest, anstatt reinzugehen in die Studie, um rauszufinden, was bedeutet jetzt eigentlich wirksam? Weil in beiden Gruppen, bei dieser Impfstoffzulassungsstudie von Comirnaty rede ich jetzt, da sind halt wahnsinnig wenig Menschen überhaupt erkrankt. Symptomatisch mit PCR-Test, sodass ich wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass viele Politiker, also Herr Spahn oder auch andere, eventuell gar nicht wussten, was eigentlich 95% wirksam waren und deshalb diese Werbung gemacht haben. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist zu sagen, ist, wenn man die Geschichte ein bisschen recherchiert, auch gerade was Pfizer und BioNTech und generell Pharmaindustrie angeht, dann lässt sich eine Spur verfolgen, dass sie mehrmals und regelmäßig wegen falscher Werbung verklagt werden und dann Milliardenbeiträge bezahlen. Und hier hatte ich jetzt irgendwann diese Arbeitshypothese, vielleicht wurde es einfach in den politischen Raum delegiert, weil ihre Zulassungsstudie hat ja weder Fremdschutz gezeigt, noch hat sie gezeigt, dass weniger Menschen sterben. Aber wiederum die Verlautbarung kam dann teilweise aus der Politik.
Dann hätten die Politiker quasi die Vertreter, die Wiederverkäufer der Pharmakonzerne gespielt und damit die Pharmakonzerne ein bisschen befreit von einer möglichen Mitschuld. Apropos Mitschuld, wenn man falsche Tatsachen vorspiegelt, dann ist das das eine, aber diese Tatsachen müssen auch noch verbreitet werden und da waren die Medien sehr fleißig. Wo sehen Sie denn hier allenfalls eine Mitschuld an diesen Falschinformationen?
Ja, ich sehe hier eine enorme Mitverantwortung vor allen Dingen und die ist erheblich, das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Es wäre nicht sehr schwer gewesen, die Zulassungsstudien durchzuarbeiten und auf diese Sachen hinzuweisen. Und es ist für mich teilweise immer noch unverständlich oder schwer nachzuvollziehen, aber wahrscheinlich in dem Geschehen auch da schon normal gewesen, dass sozusagen niemand oder fast niemand sich die Mühe gemacht hat, was verlautbart jetzt eigentlich 95% Wirksamkeit? Was soll das eigentlich genau bedeuten? Und das aufzuzeigen, das wäre auf jeden Fall im Kompetenzbereich der Medien gewesen, gerade der Wissenschaftsressorts. Die haben es wiederum nicht getan, im Einklang mit dem Pandemienarrativ und mit der Angstmache und natürlich dann aber auch mit einer total einseitigen Information. Und diese einseitige Informationslage aber, und das jetzt wird es eigentlich prekär, spielt natürlich rein in die Impfentscheidung von einzelnen Personen, die gedacht hätten, sie retten damit Leben und andere. Natürlich ist eigentlich der Arzt dafür zuständig, sie aufzuklären, aber trotzdem geht es hier darum, dass diese Informationen verbreitet wurden und der Pressekodex eigentlich gebietet, dass bei medizinischen Themen große Sorgfalt und große Zurückhaltung geboten sind und eben keine Heilversprechen. Für medizinische Behandlungen dürfen nicht Versprechen gemacht werden, die Leute dann hoffnungsvoll stimmen und denken, oh, das mache ich jetzt, weil man eigentlich darum weiß, wie prekär das ist, damit zu werben. Und das wurde hier im Prinzip fast völlig über Bord geworfen.
Nach der Publikation der RKI-Protokolle hieß es sehr schnell, diese Angelegenheit könnte das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen nachhaltig schädigen. Nun kommt die politische Komponente dazu. Man weiß nicht genau, wo begann das Elend, wo hört es auf. Gibt es jetzt einen Shift hin zum Misstrauen gegenüber der Politik und die wissenschaftlichen Institutionen, die sind so ein bisschen wieder vom Haken?
Das ist eine gute Frage. In meinem Artikel zitiere ich auch eine Frau Beesch, die Psychologin, die war beteiligt an Impfkampagne auch für Kinder und hat immer die Zufriedenheit oder Akzeptanz der Maßnahmen gemonitort sozusagen, also was für die Politik enorm wichtig war, wie finden die Bevölkerung unsere Maßnahmen. Und die hat selber der STIKO auch gesagt, auch im Gesundheitsausschuss, dass das Vertrauen generell ins Impfen zum Beispiel sehr stark gesunken ist. Also das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen Vertrauensverlust, was Impfungen angeht. Das war ja mein Thema. Und ich denke sehr, dass die Leute, die jetzt aufwachen und vielleicht durch die Publikation der Leaks und auch der Artikel, die jetzt hier kommen, dass diese Leute verstehen, dass Politiker teilweise nicht akkurat darüber informiert haben, was diese Impfung kann und was sie nicht kann. Und ich denke, dass die das lesen, auf jeden Fall das nächste Mal anders an so eine Verlautbarung herangehen werden.
Sie sitzen ja auf diesen Protokollen, Sie arbeiten intensiv damit. Kommt da bald noch was nach von Ihrer Seite?
Ja, also ich habe mehrere in der Pipeline. Die müssen natürlich noch gründlich geprüft werden. Eine Sache, die mich als nächstes beschäftigt, das ist der, wie ich es formuliere, der Betrug an den Genesenen. Ich habe kürzlich ein Interview mit einem der renommiertesten Immunologen Deutschlands geführt, Andreas Rathbuch, über eine Stunde. Und da kamen so unfassbare Aussagen bezüglich des Impfdrucks auf Genesene. Bei uns in Deutschland wurde ja der Genesenenstatus willkürlich über Nacht verändert, sodass Leute, die bereits infiziert waren und die Infektion durchgemacht hatten, mussten sich wieder impfen, um am Leben teilnehmen zu dürfen. Und es stellt sich eigentlich raus, dass schon relativ früh, sagen wir mal, relativ früh in dieser ganzen Impfkampagne klar war, dass Genesene dreimal so gut geschützt sind wie Geimpfte. Das heißt also, der Genesenenstatus, der hätte jahrelang gelten können wahrscheinlich, immunologisch, so meine Info. Und trotzdem hat man sie gedrängt. Und dieser Betrug, der hat mich so erschüttert, weil ich genügend Leute kenne, die auch wiederum dachten, sie müssten jetzt nochmal, damit sie wieder in Freiheit leben dürfen, obwohl sie die Krankheit durchgemacht haben, sich impfen lassen. Der hat mich doch so bewegt, dass ich dachte, darüber müssen wir nochmal was schreiben und auch in den Protokollen nachgucken, weil auch da findet sich dann wiederum, dass die Genesenen wieder in den Fokus geraten, obwohl medizinisch wenig begründbar ist, dass die überhaupt nochmal zur Impfung gebeten wurden oder genötigt wurden.
Dann sind wir gespannt auf den nächsten Wurf. Der Publizist und Journalist Bastian Barucke über die Corona-Impfkampagne und die Politiker, die für diese die Werbetrommel schlugen. Besten Dank, Herr Barucke.
Gerne.